Leb auf meinen 17 Kilometer.
Sandbank Liebe, der Jüst Podcast. Moin, mein Name ist Sandra Lübkes, ich bin Schriftstellerin und wohne in Berlin. Aber meine Wurzeln sind auf der Insel Jüst. Dort habe ich viele Jahre meines Lebens verbracht. In diesem Podcast treffe ich Menschen, denen es ganz ähnlich geht wie mir, die sagen, Jüst hat mein Leben geprägt, hat ihm eine neue, eine spannende Richtung gegeben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten. Und wohin verschlägt es uns heute? Heute bin ich im Inseldorf und treffe ein Ehepaar, das sich gleich zweimal hier in der Inselkirche vor den Traualtar gestellt hat. Einmal spontan und einmal geplant. Dazwischen liegen 25 Jahre Zusammenleben, Zusammenwachsen und Zusammenwachsen. Marion und David Safir lernten sich im Studio von Radio Bremen kennen, wurden Eltern, hatten mit Stress zu kämpfen und mit Entscheidungen, ob in ihrem Leben die Sicherheit oder die Selbstverwirklichung die Richtung vorgibt. Heute ist David einer der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller und Marion seine Managerin, ohne die er nie Bücher wie Mises Karma, Solange wir leben oder die Krimireihe um Miss Merkel geschrieben hätte. Im Urlaub auf Jüst ist es allerdings andersherum, da ist er nur der Mann von Marion, der Frau mit Herz und dem Talent für echte Freundschaft. Ich spreche mit den beiden über die harte Arbeit der Inselmenschen, über die Schönheit des Konjunktivs und den Moment, als Marion sich auf Jüst Schock verliebte, und zwar in einen Sahnelöffel. Ja, moin! Heute sind wir in meiner Ferienwohnung, wo ich immer unterkomme, als alter, langjähriger Stammgast. Und ich habe aber zwei Menschen eingeladen, die auch in einer Ferienwohnung sind, auch in der Nähe, auch an einem Strandaufgang, aber auch Stammgäste sind. Und das sind David und Marion. Hallo, moin!
Hallo!
Hallo!
Genau. Ja, stellt euch doch mal kurz vor, wer ihr seid und seit wann ihr schon auf Jüst seid.
Fang du an. So, und das spielen wir jetzt mal 20 Minuten weiter.
Das wird eine sehr lange Folge.
Mein Name ist David Safir. Ich bin Drehbuchautor und Schriftsteller, habe zwei Kinder und eine wunderbare Frau Marion. Und auf Jüst bin ich seit 1995, während Marion da schon länger zu Besuch ist.
Du warst die erste von euch beiden, ne, die hier ihren Fuß auf den sandigen Grund gesetzt hat.
Ja, genau. 1994 habe ich einen Bildungsurlaub gemacht und war beeindruckt, im Februar diese Insel mit ihren Naturgewalten zu erleben. Dachte mir, das muss ich auch noch mal im Sommer erleben und außerdem, ich finde sie klasse.
Ja, siehst du. Und was war das denn für ein Bildungsurlaub? Was machst du beruflich?
Ich war bei Radio Bremen Tontechnikerin, hieß das früher noch.
Ja.
Und habe einen Bildungsurlaub Stressmanagement gemacht, weil sehr viele in diesem Beruf mit Schichtdienst doch arge Probleme haben. So habe ich dann Yoga gelernt und Muskelentspannung. Und mit dem Sturm, der dann hier war, habe ich dann auch gelernt, gegen den Sturm zu laufen. Das war auch schon Sport.
Warte mal, du hast gerade 94, im Winter 94, 95 war ein Sturm?
Ja.
Ja, dann war ich zu der Zeit auch hier, weil ich habe zu der Zeit auch hier gelebt. Vielleicht sind wir da beide uns mal mit verwehtem Haar begegnet.
Begegnung im Sturm.
Oh, der neue Roman. Ja,
oder aus dem 19. Jahrhundert.
Genau. Ja. Es gibt tatsächlich einige Parallelen. Wir haben, außer dass jetzt David und ich auch Kollegin und Kollege sind, nämlich diese Zeiten, in denen wir uns bewegen. Wir haben Kinder, die sind gleich alt. Wir haben beide, sind vom selben Pastor getraut worden, ja, im selben Jahr, mit einem Abstand von, ich glaube, 4 Wochen. Meine erste Ehe ist in den Dritten gegangen, eure hält noch. Glückwunsch dazu. Ja. Aber wie ich das raushöre, habt ihr euch dann wahrscheinlich beruflich kennengelernt. Du warst bei Radio Bremen, Marion, und du warst da auch, ne?
Ja, ich war da auch. Also ich war bei Radio Bremen schon ein bisschen länger als Sie. Also ich bin mit dem zarten Alter von 22 dahin gekommen, habe da als Journalist gearbeitet, habe da auch Comedy gemacht. Mein Kumpel Arne Zeigler, vielleicht kennt den einen oder anderen.
Diese Fußball-Sache.
Genau, die habe ich damals mit ihm gemeinsam erfunden. Ich habe gedacht, das kann man nicht ein ganzes Leben lang machen, aber habe ich geirrt. Und ich war da auch ein Radiomoderator und Marion saß als Tontechnikerin auf der anderen Seite der Scheibe.
Mhm. Und, da guckt man sich schon öfter mal in die Augen.
Ja, da
ne?
guckt man sich in die Augen. Allerdings habe ich um 6 Uhr morgens moderiert und habe dann nur in meinen Kaffee geguckt, aber dann aber auch diese bezaubernde Frau angesehen. Ja, es ist also, ich meine, Tontechnikerin und Moderatorin war etwas, was eine klassische Kombination war, so wie Arzt und Krankenschwester.
Aber eigentlich umgekehrt, oder?
Genau.
Und oder gab es viele Tontechnikerinnen damals? Nee.
Und ja? Technikerin, ja, nur, fast nur.
Fast nur.
Aha.
Ja, ja.
Das, interessant.
Und dann hat es dann auch relativ schnell gezündet.
Durch genau. die dicke Glasscheibe hindurch sind die Funken geschlagen.
Ja, ja.
Nein, 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 das hatte schon auch noch einen auslösenden Charakter.
Ja, erzähl mal.
Ja, ja, ja. Also für alle jungen Zuhörer, damals gab es noch Bandmaschinen und es war nicht digital, das Radio, sondern es lief immer ein Band, wo Musik drauf war oder die Beiträge wurden auch so abgespielt. Und um die Moderatoren zu kontrollieren, wurde auch immer eine Kassette mitgeschnitten, die dann die Chefin vom Dienst oder der Chef vom Dienst dann abgehört hat, um dann Verbesserungen oder Lobe auszusprechen. Ich glaube, Lobe weniger. Ne? Auf jeden Fall, morgens ist nicht Davids Zeit, wirklich nicht. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, ich saß an den Reglern und habe dem Sprecher, der Sprecherin ein Grünlicht gegeben, was bedeutet Vorbereitung. Die Musik geht gleich zu Ende. Rotlicht, sprechen Sie jetzt.
Mhm.
Das habe ich dann gemacht. Und David war vielleicht mit seinen Gedanken irgendwo in einer Welt, wo es viel schöner, wärmer und ruhiger war. Und er hatte einen fürchterlichen Bandsalat in seinem Sprechen.
Ach.
Und bat mich dann hinterher, diese Kassette zurückzuspulen, um diesen schlimmen Bereich seinen Chefin, seinem Chef nicht vorspielen zu lassen.
Aha, du wolltest das so richtig kriminell unter den Teppich kehren.
Ja, Verbrechen des Jahrhunderts.
Und dann hast du gesagt, das kostet dich aber was kleiner.
Woher weißt du das? Ja, genau. Und gesagt, das kostet dich was. Und dann hat David mich in die Kartoffelstube eingeladen.
Romantischer geht's ja wohl
nicht, Kartoffelstube. Ja, das ist ja total, also, ja, ist lecker da gewesen. Und das ist auch das, was man sich damals leisten konnte.
Also, komm mit mir in die Kartoffelstube.
Ja, genau.
Und dann hast du gedacht, ja, Kartoffeln. Ja.
Genau, aber...
Der ist geerdet,
gut, also relativ ging's dann, also es ging dann relativ schnell alles, muss man dann auch sagen. Also,
da hast du nicht lange gefackelt.
Nee, gedacht, sie war gerade 3 Monate in Bremen, da habe ich auch gleich gedacht, gut, das muss sie jetzt vom Markt nehmen, damit sonst wird die Konkurrenz so groß.
Und ich fand Bremen wirklich damals nicht gut.
Man muss ja sagen, dass Bremen eh eine Stadt ist mit großen Problemen heute noch, aber heute sieht sie nicht mehr ganz so schlimm aus wie damals. Also,
ja, gut, das ist also, Geschmackssache.
Ich bin öfter mal auch in Bremerhaven, das ja noch mal ganz anderes Kaliber ist.
Ja. Ne, also, ja, Bremen.
Du bist aber doch Bremer, du musst doch sagen,
Bremer.
Ich
bin
Bremer. Ja, ja. Naja,
gut, also, ist eine lebenswerte Stadt, aber ehrlich gesagt, also die Stadt wird dadurch gerettet, dass 70% der Gebäude sind Einfamilienhäuser.
Mhm.
Also dadurch wirkt es nicht so ärmlich, wie die Stadt eigentlich ist. Aber sozial ist diese Stadt gleich auf mit sowas wie Gelsenkirchen oder Duisburg.
Also keine heile Welt.
Ist, nee, ganz im Gegenteil. Also in der Straßenbahn wurde Marion dann halt mein Portemonnaie geklaut. Dann habe ich mit den Typen geschnappt. Ein halbes Jahr später in der Straßenbahn wurde ich attackiert und musste dann halt rangeln. Und
wann war das jetzt vor kurzem oder schnell?
Ja, dieses Jahr, ne?
Okay. Eine,
und dann auch 16 Uhr, also sozusagen.
Musst du nicht nach Berlin fahren, da kannst du alles schön
reden. Nein, in Bremen hast du das dann halt auch. Also wir haben wirklich große Probleme mit Bildungssystem. Hohe Arbeitslosenquote und Armutsquote, also Kinderarmutsquote von 33% und
sowas. Aber jetzt will ich nochmal wissen, Marion, wo kommst du denn her, wenn für dich Bremen Neuland war?
Gebürtig bin ich aus dem Ruhrgebiet.
Okay, ja gut, also kein großer Unterschied.
Die einen oder anderen kennen vielleicht noch Schimanski. Und wenn ich dann früher gesagt habe, wo ich herkam, habe ich immer gesagt Schimanski City.
Aha.
Weil es wirklich Duisburg ist.
Okay.
Und Bremen fand ich, ich dachte wirklich damals, peinlicherweise, Bremen liegt am Meer.
Ja, nun, da bist du bestimmt nicht die Einzige. Ja. Hamburg liegt ja auch am Meer, bekanntermaßen. Ja.
Genau, aber die Luft war besser. Ich wollte auch immer dahin, wo die Luft besser war.
Noch besser als im Ruhrgebiet, ja.
Ja, genau, das stimmte.
Gut, dann habt ihr euch da in Bremen gefunden, wart im Kartoffelhaus, seid zusammengekommen und dann bist du nach Jüst gefahren und hast gedacht, das mal ein Ort, da möchte ich wohl noch mal mit meinem Liebsten hin.
Ich wollte ihm das zeigen, weil diese Elemente hier auf dieser Insel, ja jetzt damals im Februar, ich habe sowas ja noch nie so erlebt.
Das war jetzt mal richtig am Meer, nicht so wie Bremen.
Ja, aber so richtig am Meer. Und vor allem ein Horizont, der ja wirklich durch nichts begrenzt wird. Hm. Das ist auch bis heute immer noch etwas, was mich sehr, sehr berührt.
Windkrafträder.
Ja, siehst du ja bei schlechtem Wetter nicht. Und wir haben ja genau, damals schlechtes Wetter.
Damals gab es die nicht.
Und warst du dann im Kurheim oder wo hast du diese Stressbewältigungs...
Ja, also ich glaube, im Haus Seefalk haben wir irgendwie gewohnt und dann haben wir im Ferienheim unsere...
Yogamatten ausgerollt.
Ja, genau. Okay. Genau. Der lange Weg ins Lütje-Teehaus, das kannte ich ja auch nicht, diese Teekultur.
Ach so.
Erst Klunch ist dann Tee.
Wieso, was hast du denn in Bremen getrunken? Kaffee?
Ich bin koffeinsüchtig, also von daher...
Echt? Du bist Kaffeetrinker?
Muss ich jetzt rausgehen?
Nein.
Gut, uff.
Meine Eltern haben auch nur Kaffee getrunken, aber ich hatte ja viele Jüster Freundinnen und da gab es dann richtig Tee und auch richtig mit Hinsetzen und drei Tassen und Kluntje und Wulkje. Die habe ich gerne besucht, obwohl wir das riesige Pfarrhaus hatten, wo man viel mehr Platz hatte und die mir teilweise im Sommer unten im Keller gewohnt haben, aber Tee gab es da trotzdem und ich bin Teetrinkerin und meine Brüder trinken, glaube ich, auch beide lieber Tee.
Allein dieser Sahnelöffel. Ich habe mich so in dieses Sahnelöffelchen verliebt. Ja? Wie hast du es genannt? Wolkje?
Wolkje, ne, das ist ja das, was dann hervorquillt.
Ja, großartig. Und wehe, du rührst um. Ja, das
ja, aber ganz ehrlich, das wird immer gesagt, die Insulaner würden nicht umrühren. Das stimmt aber nicht. Also die meisten rühren natürlich um. Aber wenn Touris zugucken, dann trinken sie das so mit ohne um.
Alles fake.
Aber ich schenke
einfach alles hier.
Sag ich jetzt mal. Wahrscheinlich kriege ich dann noch irgendwie Antworten von Sondra, natürlich. Niemals habe ich jemals meinen Tee umgerührt.
Ben war ein Dreivierteljahr alt. Also waren wir sozusagen 96, das erste Mal hier, ich glaube so im Mai. Und da haben wir auch in irgendeiner Sutterer-Wohnung gewohnt. Und dann gefiel uns das wirklich gut. Und dann hatten wir uns überlegt, dass wir hier uns standesamtlich trauen lassen wollen. Und
also ihr hattet schon ein Kind aus wilder Ehe.
Ja, wir haben wilde Ehe. Marion hieß mit dem Nachnamen Klaus und wir gehörten zu den Paaren, die sofort wussten, wie ihr Kind heißen sollte. Also wir haben 2 Minuten über den Namen geredet, wollten beide, dass er Nick heißt. Dann haben wir uns eine halbe Stunde lang wie die Könige gefühlt, bis wir festgestellt haben, dass sie ja Klaus mit Nachnamen heißt und dass das arme Kind dann Nick Klaus heißen würde. Und damals musste man noch zum Amt gehen und die Vaterschaft bestätigen. Da hingegangen mit dem Kind. Ich habe mich dann gefragt, was so, wenn ich jetzt antworte, ich kenne diese Frau überhaupt nicht. Sie hat mich nur gebeten, das, ihr beim Tragen zu helfen oder so. Also jedenfalls Kind anerkannt und dann aus der wilden Ehe dann in die richtige Ehe gegangen.
Hier auf Jüst. Damals schon bei Ingo Steinkraus war der hier schon.
Nee, das war irgendwie eine junge Frau, die deutlich nervöser war als wir.
Es war ihre erste Trauung.
Ja.
Ihr wart die erste Trauung.
Jedenfalls war sie wahnsinnig nervös. Also wir hatten immer die Frage, arme kirchliche Trauung, Marion wollte unbedingt eine. Und
er nicht.
Ich wollte aus familiären Gründen, war das ein bisschen schwierig. Mir war klar, dass es nicht so schön wird, wie sie sich das vorstellt mit unseren Eltern. Lange Rede, kurzer Sinn, dann kamen wir hier an und haben, da habe ich gesagt, da können wir doch eigentlich auch gleich hier kirchlich trauen. Ne? Also wenn wir schon mal da sind.
Da habe ich gesagt, was ist denn mit dir los? Bekommt ihr die Seeluft nicht? Das ist eine Kirche.
Ja, hat ja irgendwie so eine Erleuchtung gehabt, würde ich mal sagen.
Genau, und da haben wir nämlich in der Ferienwohnung von Helga und Karl de Scheibe gewohnt.
Ehemalige Zollbeamte.
Ja, auch Freunde von mir. Also ganz enge Freunde.
Genau.
Und tolle Leute. Wir haben über den beiden in der Ferienwohnung gewohnt. Die haben unten gewohnt. Also was Herzliches habe ich in meinem Leben einfach nicht erlebt.
Ganz liebe Grüße an Helga und an Kalle an der Stelle und Jana auch.
Ja, die war unsere Babysitterin.
Und da war es dann eben so, dass dann wir dann gefragt haben und da hat Kalle gesagt, ja, ich kenne ja den Pastor. Hat er dann bei Achim angerufen.
Achim Kunze war das
genau,
damals.
Genau, Achim Kunze war damals der Pastor. Und dann, ja, wenn die eine Urkunde bringen, ne, also Gemeindemagen hat die dann gefaxt bekommen. Ja, so lange ist das schon her, es gab Faxgeräte. Dann sind wir, ist Jana, damals glaube ich 8 Jahre, die Tochter von Kalle und Helga, mit uns dann zu Achim gegangen. Dann hat er gefragt, ja, wann wollt ihr euch denn trauen lassen? Und da Jana dann unbedingt dabei sein wollte, haben wir gefragt, wann hast du einen Schul aus? Hm. Und dann hat sie gesagt, naja, ich kann ab 11. Und dann haben wir mit Achim abgemacht, gut, das machen wir die Trauung um 11, damit Jana dabei sein kann.
Und ich natürlich, mein erster Gedanke, ich habe gar kein Kleid. Ich.
Ja, und was hast du dann gemacht?
Naja, ich habe das Standesamtkleid, war ein Etui-Kleid angelassen. Und David hat in weiser Voraussicht, das war wirklich im Nachhinein immer noch spooky, 2 Brautsträuße bestellt.
Aha.
Ja, aber das war jetzt keine große Planung. Ich hatte einen Brautstrauß bestellt und Marion hatte sich irgendwie gewünscht, dass da einer mit Rosen dabei ist. Und,
das hat sie vergessen.
Und ich hatte einen anderen bestellt.
Okay.
Und dann habe ich schnell noch einen mit Rosen bestellt, damit es 2 gibt. Und dann hat es aber dann doch gepasst. Und um 10 Uhr waren wir beim Standesamt, um 11 Uhr waren wir da in der Kirche und Achim war ein Vollprofi, der hat eine Rede gehalten, als ob er uns schon getauft hätte, 18, 20 Jahre das Leben begleitet hätte und sowas.
Wisst ihr denn noch, welchen Trauspruch ihr hattet?
Halte deine Liebe fest, lerne sie zu leben.
Ach, wie schön.
Das kommt aus einem Lied, weil wir beide sind jetzt nicht so bibelfest und saßen bei Achim und ich war schwerst überfordert nach dieser Frage. Nach dem Motto, ja, habt ihr einen Spruch oder so? Und diese klassischen Sprüche wollte ich nicht. Und dann ist mir das über den Weg gelaufen.
Ist das nicht Rio Reiser? Halt dich in meiner Liebe fest, oder?
Es ist definitiv ein Lied.
Schön. Ne? Habt ihr ja auch gemacht. Also jetzt ihr auch untereinander an eurer Liebe
festgehalten. Ja, total.
Hat der Achim gut gemacht.
Hat der Achim gut gemacht, ja. Und was mich bei Kalle und Helga, weil wir damit ja gerade eingestiegen sind, die wussten ja, dass wir das jetzt standesamtlich heiraten und dass wir dann auch kirchlich heiraten. Und wir hatten wirklich nur unsere Trauzeugen dabei, keine Eltern, keine Geschwister, keine sonst was. Und als wir aus dem Standesamt rauskamen, war nicht so das beste Wetter, standen die beiden da mit dem Bollerwagen und Sekt und Luftballons. Und das sind 2 Menschen, die wir exakt noch nicht mal 24 Stunden kannten und so viel uns dadurch schenkten. Ja, das erzählt sehr viel über die beiden.
Mhm. Und von da ab seid ihr dann regelmäßig immer mal zu Ende gekommen? Seid ihr so jedes Jahr oder?
Ja, also 1-2 Mal im Jahr. Also es gab sicherlich mal auch ein Jahr, wo es gar nicht. Also ich glaube, wir waren in 23, waren wir zum Beispiel nicht hier. Aber ja, dieses Jahr sind wir dann 2-mal da.
Ja, also und so, wir treffen uns endlich mal, denn witzigerweise haben wir uns noch nie auf Jüst getroffen, obwohl wir ja so viele Gemeinsamkeiten haben, haben uns eigentlich, also jetzt David und ich, ne, Marion habe ich schon auf diversen Geburtstagen und Partys getroffen, aber eben dich habe ich erst einmal bei der Preisverleihung gesehen, als du die Mimi gekriegt hast für den besten Krimi.
Genau, das war in Iserlohn, ne?
Das ist
genau, in Iserlohn haben wir uns getroffen, so, genau, also so muss es sein.
Ja.
Also, ne, ja immer an Jüst aneinander vorbei, aber dann mal in Iserlohn.
Ja, aber was mich total beeindruckt hat, war, dass ich von allen möglichen Leuten immer erzählt bekommen habe, ich bin mit denen befreundet, ich kenne die richtig gut. Und das sind eben alte Insulaner, Kalle und Helga, aber eben auch unsere gemeinsame Freundin Christiane Frese, die hier lange Ärztin gewesen ist, und Lucia, die wir ja auch schon im Podcast hatten. Und da habe ich gedacht, das ist schon ungewöhnlich, dass ihr mit den Insulanern doch so ein freundschaftliches Verhältnis habt, denn das wollen ja alle Touris, so hinter die Kulissen gucken und zu privaten Geburtstagen eingeladen werden, und ihr habt das geschafft. Warum glaubt ihr, dass ihr so eine enge Beziehung doch zu Insulanern habt, den Menschen, die hier arbeiten?
Es liegt daran, dass meine Frau sehr kommunikativ ist.
Also, du ganz
sehr herzlich. Nein, aber man ist ja total herzlich und geht auch die Menschen halt zu.
Ja.
Ich meine, ich bin jetzt auch nicht gerade scheu, aber also Marion ist jemand, der ja mit Menschen kann.
Naja, das war schon der Türöffner, ist schon Lucia. Weil sie war im Jüsterhof und hat das Haus geleitet. Und wir waren Stammgäste im Jüsterhof. Und sie hat es geschafft, eine Atmosphäre dort zu schaffen, dass die Kinder dort leben durften. Sie durften rumtoben. Es wurden Sachen angeboten, dass die sich gesehen gefühlt haben in Form von, wir können uns verkleiden, wir können einen Wettbewerb machen im Fußball. Und aber auch die Eltern. Also sie war einfach toll. Und dann kamen wir immer mal wieder ins Gespräch. Und so hat sich das dann entwickelt.
Und als Lucia dann weggegangen ist aus dem Jüsterhof, da habt ihr aber trotzdem den Kontakt gehalten. Dann war sie eben nicht mehr eure Hotelmanagerin, sondern dann eine Freundin, die man gerne wieder getroffen hat.
Genau. Und dann habe ich, wenn ich Lucia besucht habe, bin ich dann mit Lucia mitgegangen. Und somit gab es dann diese Treffen der Inner Circle oder eines Inner Circles. Mhm. Und ich habe sehr große Hochachtung vor den Frauen, die ich da kennengelernt habe, was die leisten an mehr als 8-Stunden-Job, dann noch Vermietungen, dann noch immer ja präsent sein. Ich bin ja Gast, ja? Mhm. Aber Privatsphäre, was ist das? Mhm. Ich unterhalte mich gern und höre diese Geschichten dieser Menschen. Die Kraft, aber dann auch immer noch diese Liebe. Man könnte ja auch weggehen.
Ja, also dieses Anstrengende als erwachsene Person hier auf Jüst war ja dieses, dass man jeden kennt. Und das bedeutet nicht nur, dass man von allen gekannt wird und alle gucken, was man so treibt und ob die Ehe glücklich ist und ob man genug Geld verdient oder sonst was, sondern eben, dass man die anderen auch kennt und so viel über die weiß. Und dann auch immer sehr stark betroffen ist, wenn man hört, bei denen geht die Ehe auseinander, bei denen ist das Kind krank. Du bist jedes Mal irgendwo auch direkt betroffen. Das hat mich schon auch umgetrieben, aber ich glaube, ohne diese Erfahrung wäre ich auch nicht Schriftstellerin geworden. Ich trage diese ganzen Schicksale wie so ein Paket mit mir rum. Aber dass du das so als eine arbeitende Frau vom Festland doch anders registrierst, das finde ich auch ganz spannend. Also ich glaube, dass viele Leute denken, es ist was Einfaches auf der Insel zu leben.
What? Wenn man dann sieht, was Leute hier, Männer und Frauen halt hier wegwuppen, dann hier Hotelbetrieb, Kinder, all diese Sachen. Das ist schon etwas, also nicht nur aus dem Urlaub raus, sondern man denkt, gut, muss man ein ganz anderes Kraftniveau dann halt haben. Mhm. In so einer Saison, die ja mittlerweile auch fast das ganze Jahr trägt. Und das ist ja nicht so, dass man dann sagt, gut, am Samstag, Sonntag machen wir frei. Und da sind die Touristen ja weg.
Nee, also wäre schön. Samstag ist der härteste Tag, weil die meisten an- und abreisen.
Genau.
Und wenn man dann hört, dass so viel hart arbeitende Menschen auf minimalistische Wohnverhältnissen leben, weil es eben kaum Wohnungen gibt. Und natürlich gab es in unserer jetzt so langen Liebe zu Jüst auch immer mal den Wunsch, oh, wir hätten so gerne einen Schlüssel, wo wir einfach entscheiden können, einfach hinfahren, ein Stückchen zu Hause. Bis dann wieder durch die vielen Gespräche ich klar gemacht habe, das kann ich mit meinem Gewissen, könnte ich das gar nicht leisten. Denn es ist so wichtig, dass die Menschen, die hier wirklich arbeiten und leben, auch Wohnraum haben. Mhm. Und wenn ich sehe, wie viel hier einfach immer leer steht. Ja, aber auch das habe ich eben erfahren, wenn man zuhört.
Ja, das geht mir ähnlich. Also ich träume ja auch immer mal davon, wenn ich mal so einen richtigen Kracher-Bestseller hätte, dass ich mir hier was kaufen würde. Ich hatte ja hier schon Eigentum, ne, mit meinem ersten Mann. Jetzt wieder sowas zu haben, wo auch meine Kinder immer hinkommen würden. Ihr denkt ja bestimmt auch an eure Söhne, die gerne auf Wüst sind. Aber mache ich aus demselben Grund nicht. Ich würde höchstens eine Wohnung haben, die ich dann Leuten zur Verfügung stelle, die dann vielleicht dort schreiben wollen.
Ja, das ist schon, Schreibdomizil, also, genau.
Schreibdomizil, genau, da wollte ich dich jetzt auch mal fragen. Du kommst ja oft direkt zum Schreiben hierher, also gar nicht um Urlaub zu machen, sondern um zu arbeiten.
Nee, das habe ich mal. Also ich bin mal zum Schreiben hierher gekommen, aber am Ende des Tages ist, also ich kann am besten, aber am schönsten ist zu Hause zu schreiben. Also wenn man irgendwo, also wenn ich irgendwo schreibe, wo andere Urlaub machen, das ist so ein bisschen blöd, muss ich sagen. Ja. Also ich finde, es gab ja viele Phasen in meinem Leben, wo ich durchschreiben musste, besonders als ich Drehbuchautor war. Also als ich Serien geschrieben habe, um ganz präzise zu sein, dann habe ich so viele Drehbücher geschrieben, dass ich durchgeschrieben habe. Und da kann ich mich daran erinnern, wie ich in Lanzarote dann halt aus dem Zimmer zugeguckt habe, wie alle Leute im Swimmingpool waren, während ich da 12 Stunden am Tag geschrieben habe, weil ich auch in diesem Urlaub schreiben musste. Und hier auf Jüst war es dann so, das habe ich dann gemacht, aber klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich brauche dann schon die Nähe zu meiner Frau oder zu den zu Freunden oder
so
zum Leben.
So richtig blöd klingt das eigentlich
nicht. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass also es ist dann eben ein anderer Schreibtisch, weil ich bin dann ja eh die ganze Zeit in meinen Gedanken und dann bin ich auch am Meer in meinen Gedanken und bin bei dem, was ich tue. Barfüß, was ich ganz gerne mache, das mache ich aber in Bremen auch. Für mich ist ja Geschichten im Konjunktiv sind ja das Schönste. Also die Sachen, dass man sich Geschichten ausdenkt, aber sie nicht schreibt.
Das empfinde ich als Arbeit und nicht als Urlaub.
Echt? Ja, also
ich finde das wahnsinnig, das geht mir hier ganz stark so. Ich komme hier hin und dann bin ich mega inspiriert und denke, man könnte das ja, Kochbuch und dies und das, ja. Bei mir ist es sofort auf einer To-Do-Liste, von der ich glaube, sie abhaken zu müssen. Das ist schon echt schlimm.
Nee,
also komme ich an und habe das Gefühl, jetzt musst du richtig viel arbeiten, wenn ich wieder zu Hause bin. Das musst du nicht machen. Du kannst dir einfach so was ausdenken und sagst, ja, tolle Idee, aber ich schreibe dich nicht.
In der Firma nennt man das ja Research and Development. Und die meisten Geschichten, die ich mir ausdenke, also für jede, die erscheint, und das ist ja manchmal auch zufällig, was dann tatsächlich gemacht wird, gibt es bestimmt 10, 15 Sachen im Konjunktiv. Und das macht dann schon eigentlich Spaß, weil dann ist ja noch alles Potenzial da. Aber das wirst du ja auch kennen. Je konkreter man wird,
desto schwieriger wird.
Desto weniger. Man gibt ja sein Allerbestes. Aber die Vorstellung, wie etwas sein könnte am Anfang, ist natürlich dann so wie ein Urlaubsort. Man stellt sich vor, der ist ganz, ganz fantastisch, wenn man die Fotos sieht und dann fährt man da halt hin.
Und dann ist da einfach auch ein Klo.
Ja, ist da auch ein Klo und man muss auch nochmal gucken, wo man das Essen herkriegt. Also so, jetzt nicht schlimm, aber so, es wird irgendwie konkreter und dann schmeckt der Fisch vielleicht doch nur halb so gut, wie man gehört hat. So. Und so ist es mit Geschichten ja auch.
Ja,
und deswegen
das
ist es am schönsten sozusagen, sich die Urlaubsfotos der Geschichten anzugucken, anstatt sie zu schreiben.
Ein bisschen kann das aber auch noch vom Drehbuchschreiben kommen, weil als Drehbuchautorin ist man ja oft dazu angehalten, etwas zu entwickeln und dann wird da nichts draus. Also zumindest bei mir ist es so, wenn ich was entwickelt habe, 10 Geschichten und eine davon wird verwirklicht.
Genau.
Und deswegen gibt es natürlich eine ganze Schublade voller Konjunktiv.
Genau,
Geschichten
naja,
bei mir, aber die hätte ich gerne entwickelt. Also,
wenn die Lebenszeit halt da wäre, dann würde man sie ja alle schreiben.
Siehst du, so geht's mir
aber, auch. Aber es fallen einem ja immer wieder neue ein. Und dann mache ich das schon manchmal ganz gerne, dass ich sie für mich durchstelle und dann werden sie halt nicht geschrieben. Also so ist ja auch okay.
Tja, also dann hat sich ja bei euch, man hört es raus, du wirst dann irgendwann nicht mehr der Typ, der vor Marion vor der Scheibe saß und ins Mikro gesprochen hat, sondern in eurer Ehe, die jetzt ja auch schon wirklich lange besteht, habt ihr euch beide auch verändert. Also ne, du bist auch nicht mehr beim Radio oder arbeitest du noch beim Radio?
Nee, irgendwann mit 2 Kindern, einem selbstständig erfolgreichen Mann. Ist Schichtdienst, 3 Au-pair-Mädchen, weil morgens um 3.55 Uhr möchte keiner zum Babysitten kommen.
Also nicht 3 Au-pair-Mädchen, ein Au-pair-Mädchen.
Also wir hatten 2 Au-pair-Mädchen.
Gleichzeitig.
Ja, aber nicht gleichzeitig.
Nee, nicht
das
gleichzeitig.
Klingt so, als ob wir 3 Au-pair-Mädchen gleichzeitig hatten.
Hallo, die haben es aber dieser.
Und 2 Butler, war ganz schön anstrengend.
Also in Hoffnung würde man jetzt sagen, bitte schneiden.
Nein, das lassen wir natürlich drin.
bitte schneiden, 2 Au-pair-Mädchen.
Aber ich hatte auch 2 Au-pair-Mädchen nacheinander, tatsächlich, weil das sich auch nicht hätte. Das war noch auf Use die Zeit, wäre sonst auch nicht gegangen.
Also, und gesundheitlich musste ich dann einfach auch nach 2 Hörstürzen.
Okay.
Das ist Hörverlust und mit Geräuschen. Das ist eine Lebensqualitätseinbuße. Da musste ich mich eben neu aktualisieren. Und dann habe ich mich anders entwickelt, bin selbstständig geworden. Das habe ich auch wieder abgewickelt. Weil selbst und ständig, wenn 2 Menschen in einer Familie selbst und ständig sind, müssen andere Regeln herrschen, damit es gut funktioniert.
Mhm.
Bis ich dann gemerkt habe, wir sind ein Team und funktionieren als Team gut.
Mhm.
Das Unternehmen Safir, auch wenn David in erster Linie ja der Macher ist, ist mit mir zusammen erfolgreich, weil die ganzen anderen Sachen auch dadurch laufen.
Weil du diejenige bist, die gerne netzwerkt und kontaktiert und das dein Ding ist.
Rechnungen schreibt.
ach so, Mensch, ich will dich auch heiraten.
Ja, das ist eine
Steuer. Alles das, was ich hasse.
Also das ist, also es gibt ja diesen schönen Begriff Zugewinngemeinschaft aus dem Steuerlichen, aber das ist es tatsächlich. Also erstmal schreibe ich so, wie ich schreibe wegen dieser Frau. Also sie hat ja Herz, aber als sie beim Radio gearbeitet hatte damals und mit Arndt das dann halt gemacht hat, da haben wir mehrere solche Comedy-Serien und sowas und sie fand sowas nicht lustig.
Aha.
Aber weil wir uns da ja auch ein bisschen über Leute lustig gemacht haben und so weiter. Und die Sachen, die ich geschrieben habe, so für mich, die mehr Herz hatten, die fand sie ganz toll. Und dadurch hat sich mein Schreiben verändert. Weil man wollte ja der Frau gefallen.
Naja,
und,
weiß ich nicht.
Naja, aber gut, aber ohne dich wäre ich vielleicht gar nicht da so hingekommen.
Ich finde, das klingt total plausibel. Wenn das ein Roman wäre, würde ich es nicht rausstreichen.
Nein, aber es ist tatsächlich ihr Wesen da halt sehr beeinflusst. Und dann ist es natürlich schon so, auch als wir beide noch gearbeitet haben und mit dem Au-pair-Mädchen. Oder ich spule nochmal zurück. Also ich war ja beim Radio und beim Fernsehen habe ich gearbeitet und ich hatte aber immer den Traum, Autor zu werden. Als Marion schwanger wurde, habe ich gedacht, jetzt hast du noch 9 Monate Zeit. Also es sind nicht nur diese Comedies machst, Radio-Comedies, also Fußball, dies, das, sondern richtig Geschichten schreibst. Mein allererstes Drehbuch wurde aufgezeichnet, das war live vor Publikum, so eine Sitcom, als wir im Kreißsaal waren. Also ich habe diese 9 Monate dann halt gerade abgepasst. Das hat schon vom Timing her gepasst.
Und du hast es abgepasst, oder Marion?
Genau,
oder euer
Kind? Wir beide, alle drei. Aber dann war es so, dass ich ein paar Monate später hatte ich dann ein Angebot für eine Festanstellung als Fernsehjournalist. Also beim Öffentlich-Rechtlichen, also wäre alles klar gewesen. Und ich hatte aber einen einmaligen Auftrag für 5.000 Mark für Drehbuch. Und ich wollte ja schreiben. Und der einzige Mensch in meiner Umgebung, der zu mir gesagt hat, schreib, war die Frau mit dem 3 Monate alten Kind auf dem Bauch.
Ganz schön mutig, Marion.
Also ich glaube, hätte sie damals gesagt, nee, mach doch erstmal das, dann haben wir sicher Geld, was ja das Normale wäre. Also, und eine Festanstellung, du kannst ja nebenher schreiben. Also das ist ja auch ein Ratschlag, der irgendwie 99 von 100 machen, dann hat sie gesagt, nee, schreib. Und dann habe ich diese Festanstellung abgelehnt. Und das war dann eigentlich nochmal der zweite Startschuss, richtig dann halt loszulegen. Weil dann hatte es auch noch einen größeren Ernst, also die Familie mit dem Schreiben zu ernähren.
Finde ich gut. Also wenn man sich selber ernst nehmen muss beim Schreiben, bei dem, was man tut.
Naja, jedenfalls hat sie mich da halt eben, ja, an mich geglaubt.
Ja, ich möchte dazu aber sagen, dass das wirklich eine ausschlaggebende Situation gab. Ich durfte ja dein Hörspiel lesen, Die Heiratsschwindlerin.
Ausgerechnet Die Heiratsschwindlerin. Ja. Hat dich dann überzeugt, dass du einen seriösen Typen an der Backe hast?
Genau.
Interessant.
Ja, das war wirklich, ich weiß noch...
Seriös hat sie noch nie gedacht.
Aber ich las das und dachte mir, wow. Natürlich, klar, ich war verliebt, hormonell verstrahlt, aber das, was ich da gelesen habe, hatte mich so weggesogen in diese Geschichte. Ich hatte wirklich Bilder und das beschreiben ja viele Menschen, die deine Bücher lesen, dass sie sehr stark visuelle Eindrücke haben, als wenn ein Film vor ihren Augen abläuft. Das hatte ich damals bei diesem Hörspiel auch und dachte mir, wenn jemand ein Talent geschenkt bekommt, dann gibt es auch eine Verpflichtung, das bestmöglich zu leben. Und eigentlich gehöre ich eher zur absolut ängstlichen Seite. Deshalb ist es, weiß ich nicht, wie man das beschreiben kann, da hatte ich keine Angst. Ich hab wirklich, wirklich viel Angst, leider. Aber da hatte ich keine Angst, dass David das nicht schaffen würde.
Weil das Talent schwarz auf weiß zu sehen war. Und weil du das Talent hast, genau diese Sachen dann zu managen.
Oder? Ja, oder ich das fehlende Stückchen wirklich Urvertrauen nach dem Motto, wenn jemand so schreiben kann, dann muss er das leben, weil mir auch klar war, ich möchte ja einen Mann haben, auch, der da ist. Denn wenn er jetzt die Festanstellung genommen hätte, was eine Sicherheit bedeutet hätte, wäre er aber nicht mehr da gewesen, dann wären Ben und ich alleine gewesen.
Aber dann... 25 Jahre später wart ihr wieder auf der Insel und habt wieder den Achim getroffen. Was war da los?
Wir haben ja damals die Spontanhochzeit ohne unsere Freunde gemacht. Für die haben wir dann 2 Monate später in Bremen eingeladen. Noch so klassisch mit Bierkästen und zwar ein Buffet springen lassen. Wir haben, glaube ich, damals 600 Mark zahlen können. 400 okay. Mark haben wir von unseren Freunden dann als Hochzeitsgeschenk wiedergekriegt. Also so haben wir damals halt gefeiert. Hm. Und Marion hatte ja nie dadurch ihre Hochzeit in Weiß. Und dann ging es um die Frage Silberhochzeit feiern. Und dann haben wir hier auf Fuse nochmal richtig mit 70 Freunden und Hochzeit in Weiß die Silberhochzeit nochmal nachgefeiert.
Achim eingeflogen.
Da war der in Spanien in der Zeit.
Genau.
Ach, wie schön. Und dann hattet ihr diese ganzen Verlagsleute hier? Nicht? Ach, ich dachte, das wären noch Leute.
Beruflich hatten wir dabei, also Freundschaften, die wir durch den Beruf geknüpft haben.
Was es ja durchaus gibt.
Also mein ehemaliger Filmagent ist ein Freund von mir. Der war eingeladen dann, insbesondere weil Marion befreundet ist mit einer Frau von einem Filmproduzenten, haben wir dieses Ehepaar eingeladen und ein anderer Filmproduzent, mit dem ich damals Berlin-Berlin gemacht habe und wir damals den Emmy gewonnen haben in New York, der war dann halt auch da. Aber das waren alles keine Leute, mit denen ich dann damals irgendwelche, oder mit denen ich irgendwelche Projekte hatte. Oder
das waren so, Wegbegleiter und Freunde.
Okay. Genau.
Ja. So. Also ich, meine Lektorin zum Beispiel, mit der ich schon ganz lange zusammenarbeite, die hat mich, als ich jetzt auf Recherchereise in Istanbul war, ist sie dann auch gekommen, war eine Woche bei mir, wir waren in einer Wohnung, das geht auch.
Ja.
Aber das ist eben auch, wir sind so lange schon, arbeiten wir zusammen, dass wir inzwischen befreundet sind. Man muss ja sagen, wenn man jetzt auch den Literaturbetrieb mit dem Drehbuchbetrieb vergleicht, Literaturbetrieb ist schon auch ein bisschen heile Welt. Und
ja,
nettes
so viel,
mit,
viel.
Oder? Also
ja, ja.
So ein schönes Miteinander, auch die Buchhandlungen und alles, was dazwischen ist. Also, haben wir schon einen tollen Job. Also ich gucke dich jetzt, Marion, auch gezielt an, weil du bist ja auch in diesem Job tätig. Als die quasi Frau. Nein, eigentlich ist denn hier auf Jüst bist du ja immer der Mann von der Marion Safir, ne?
Ja, ja.
Genau.
Ich gehöre dann nur so, ich bin das Anhängsel.
Bevor ich mich von meinen Gesprächspartnern verabschiede, stelle ich wie immer 5 sinnliche Fragen. Wenn Jüst ein Geruch wäre, wonach würde es riechen?
Nur simpel mehr ein, aber das ist unoriginell.
Das ist ein ganz spezieller Misch. Das ist ein Jüst-Duft. Jüst-Duft definiert jeder selber. Ich für mich eben, wenn ich von der Fähre komme, riecht Jüst nach Sand, Meer, aber auch nach diesen, je nachdem zu welcher Jahreszeit, die Blüten, die hier sind, nach Weichheit, Freiheit. Ja, lecker.
Ja, könnte man jetzt glauben, du bist die Schriftstellerin und er ist der Manager.
Ich schreibe, es riecht nach Meer und dann weiß jeder, wie es riecht. Sehr simpel, sehr simpel.
Wenn Jüst auf deiner Zunge läge, wonach würde es schmecken?
Nach Kaffee bei Papst.
So. Ja, früher hätte ich gesagt Krabbenbrötchen mit dieser leckeren Soße. Das esse ich aber nicht mehr. Wonach schmeckt Jüst? Nach Sekt.
Oh, oh.
Da kann man sehen, was wir unterschiedlich trinken.
Einige, die jetzt vielleicht zuhören, vor allem meine Freundin Lucia, weiß warum.
Wenn Jüst ein Bild wäre, was würde es zeigen?
Kann man Ruhe fotografieren?
Wenn nichts drauf ist?
Ja, das ist so Ruhe mit leichtem Wind.
Geräusch kommt ja noch.
Ach so, ja, okay. Dann Ruhe mit leichtem Wind bei Geräusch. aber das ist das, was für mich Jüss halt ausmacht. Also die Ruhe. Du willst ein Bild. Dann ist es der Strand und die Weite. Hm.
Ja, und wenn ich jemandem erklären müsste, ja, dann wäre es natürlich das historische Kurhaus. Man erkennt es von jeder Position, die man auf der Insel hat. Und eben diese Schmalheit. Also wenn man an einem Punkt steht, hast du rechts das Meer. Ich würde es von der Position aus zeigen, links das Watt. Und ansonsten...
Da stehst du wahrscheinlich gerade oben beim Wasserturm. Da kann ja, genau, man das alles sehen.
Genau, das ist okay, der... Ich stehe am Wasserturm.
Panoramablick vom Wasserturm.
Danke. Wir fassen zusammen Panoramablick vom Wasserturm.
So, super.
Wenn Jüst ein Geräusch wäre, was würdest du hören?
Ja, Geräusch hatten wir schon. Da darf der David jetzt nichts mehr sagen. Was ist dein Jüst-Geräusch? Du kannst natürlich noch was, wenn du...
Nein, jetzt bin ich gar nicht.
Und, ein wunderbares Gemisch aus Wellenrauschen, Möwen, Gekreisch, Pferdetrappeln, Hundegebell und Kinderlachen.
Wie schön, dass das neben der Ruhe von dir steht.
Ja.
Diese
Siehst du, ich blende
du
alles
Kakophonie
aus.
Und
ja, ja, genau. Aber das, wir nehmen die Welt unterschiedlich wahr.
Schön. Wenn ihr sie beide mögt, ist ja gut.
Wenn du Jüst spüren würdest, wie fühlt es sich an?
Weich, wie Sand, der durch meine Hand rieselt.
Wie ein... regengetränkter, glatter Stein.
Wow! Ja, danke, dass ihr da wart, eure schöne Geschichte erzählt habt und eben auch, welche Rolle Jüst darin spielt.
Dass wir da sein durften.
Ja, gerne. Und habt noch eine gute Zeit auf der Insel.
Ja, jo. Du auch.
Genau, tschüss.
Das ist der
tschüss.
Plan.
Sand, Bank, Liebe. Der Podcast der Kurverwaltung Jüst. In Zusammenarbeit mit Coriopia Bremen. Mix Patrick Luckert, Berlin. Musik Jannik Brunke, Berlin.